Wenn du Marktführer sein willst, was de facto so ist, musst du immer, egal wie viel Geld du besitzt, am Zahn der Zeit sein. Mit Automatisierung, Innovation und effizienter Präzision.
Ich habe Louis Röderer dabei. Alleine deshalb, weil sein Champagner eine riesengroße Rolle im Hip-Hop gespielt hat, muss man sagen. Bis Jay-Z 2006 dem Ganzen den Gar ausgemacht hat.
Diese Weinberge sind unterkellert sozusagen. Und die sind über 28 Kilometer lang zum Teil. Also die haben eigene Straßennamen in diesen Kellern.
Marken und Produkte, die Teil einer Kultur werden, haben eine gewisse Immunität, solange sie diese Stellung in der Kultur auch pflegen und hegen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Einen wunderschönen guten Morgen und wie sich das für einen Mittwoch gehört, sprechen wir heute über Champagne. Yes.
Nice.
Fun Fact, ich finde Champagner gar nicht mal so geil. Ja, ich finde das Gefühl, Champagner zu trinken, tatsächlich viel besser als den tatsächlichen Geschmack. Zweimal tatsächlich in einem Satz. Schaffe auch nur ich.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich in meinem Leben zu wenig Champagner getrunken, um mich an diesen leicht herben, leicht perligen Geschmack zu gewöhnen.
Du warst vielleicht auch noch zu wenig in Hip-Hop-Videos, also weißt du, drin quasi.
Du meinst Teil dessen.
Teil dessen ja. Sozusagen, so richtig, weil da hätte man, glaube ich, so ein bisschen Champagner-Flair auch definitiv mitbekommen.
100%. Es ist eine wirklich tolle Branche auch.
Ja.
Spannend.
Die Champagner-Branche.
Ja. Definitiv, natürlich die Champagner-Branche, also die Hip-Hop-Branche ja ohnehin. Die Champagner-Branche kann da aber mithalten.
Ja.
Denn ich glaube, kaum eine andere Branche hat es geschafft, ihre Preispolitik derart klug zu konstruieren und irgendwie auch so einen Schutzwall drum zu bauen und.
Wahnsinn, ja.
Fällt mir spontan nur der Feta-Käse ein.
Ernsthaft?
Ja, der es aber nicht geschafft hat, so hochpreisig unterwegs zu sein. Aber egal, wir wollen nicht über Feta-Käse reden, wir wollen über
Ein anderes Mal,
Champagner. Genau, eine Folge nur Feta-Käse. Coming soon. Heute reden wir über Champagner.
Ja.
Und du wärst nicht du, hättest du dich nicht schlau gemacht über Champagner.
Ja, und aber dass du gar kein Champagner magst oder trinkst oder also magst
doch, ich
es gar nicht. Du magst es schon, es ist nur nicht so gängig, so jeden Mittwochmorgen oder so.
Naja, auch schon auch jeden schon? Mittwochmorgen, aber gar nicht so sehr, weil ich es gerne mag, sondern ich dieses Gefühl.
Ah, okay.
Das ist ja so Belohnung und Erfolg und
so
irgendwie
nach dem Golf ein kleines Glas Champagner.
Genau.
Ah, okay, ja, stimmt. So einer warst du, ja, genau. Ja, natürlich. Ich habe mich informiert und bevor wir in so ein paar interessante Champagner-Geschichten einsteigen, haben wir gedacht, wir wollen so ein paar Daten und Fakten einfach mal interessante Dinge mit euch teilen, denn Champagner ist tatsächlich mehr als nur Fame und Glitzer und das prickelnde Gefühl in meinem Bochner Bill. Ne?
Daran erinnern wir uns alle.
Ja.
Legendär Schöfferhöfer Weizen vor Harald Schmidt.
Absolut.
Da lief Harald Schmidt noch auf Sat.1, da lief Harald Schmidt überhaupt.
Ja.
Und auch noch auf Sat.1. Ich war the world's biggest Harald Schmidt-Fan. An dieser Stelle möchte ich mich gerne outen. Aber bevor wir über Harald Schmidt und Schöfferhöfer und Prickeln und Champagner reden, natürlich noch der Hinweis auf unsere lieben Freundinnen und Freunde von Zipgate.
Ja.
Denn Pia ist heute natürlich auch wieder mit dabei mit einem sensationellen Hack, einem Work-Hack, wie wir sie kennen von Zipgate. 24 Work-Hacks, an der Stelle nochmal darauf hingewiesen. Holt euch das Buch exklusiv und kostenlos, beziehungsweise exklusiv kostenlos. Exklusiv natürlich nicht, weil man bekommt es auch woanders, aber bei uns exklusiv kostenlos auf zipgate.de/learnings-podcast. Und jetzt geht's los.
Absolut.
Mit Champagner.
Mit Champagner. Champagne sozusagen. Und ihr mögt es wahrscheinlich kaum glauben, aber ursprünglich wurde Champagner hauptsächlich von Klostergemeinschaften und Abteien hergestellt. Also, das ist ja so weit entfernt wie sonst was, dass man Kloster ja und irgendwelche religiösen Orte mit Champagner in Verbindung bringt. Ne? Also erstmal fand ich einen super interessanten Fakt, denn diese Klostergemeinschaften verwendeten den so erzielten Gewinn tatsächlich damals vor vielen hundert Jahren, um Krankenhäuser, Schulen und andere soziale Einrichtungen finanziell über Wasser zu halten. Also ganz geil eigentlich, ne? Die schlauen, klugen Klostermenschen sozusagen. Und einige dieser kirchlichen Produktionsstätten entwickelten sich über die Jahrhunderte zu angesehenen Champagnerhäusern. Verrückt. Also ich meine, wenn du das, glaube ich, bei der Wer-wird-Millionär-Frage hättest, ich glaube, die wenigsten würden tatsächlich darauf kommen. Von daher, jetzt könnt ihr alle zu Wer-wird-Millionär gehen, definitiv. Denn
gibt es das noch?
Das gibt es.
Ja?
Gibt's
geht das da noch jemand
ich
hin?
Guckt das
jemand? Ich weiß es gar nicht.
Ich auch nicht.
Ich glaube, meine letzte Folge Wer wird Millionär habe ich vor ungelogen 10 Jahren gesehen.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, es gibt es noch. Bestimmt gibt es das noch. Oder irgendein Abklatsch davon. Naja, auf jeden Fall, viele von diesen Champagnerhäusern existieren tatsächlich bis heute. Und ihre Schaumweine, wie man ja auch Champagner so gerne benennt, betitelt, werden an Liebhaber auf der ganzen Welt verkauft. Und mittlerweile haben sich daneben natürlich, könnt ihr euch vorstellen, auch Marken etabliert, deren Ursprung jetzt ohne irgendeinen religiösen Hintergrund auskommt. Aber das ist zumindest ein, ja, so eine Wurzel, wo eben auch Champagner einen großen Einfluss einfach auch hatte, ne? Und von den Gewinnen, wenn wir uns heute natürlich so Champagnerpreise angucken, damals schon einfach sehr gute Taten mit getan wurden. Fand ich ganz, einen ganz coolen Fact irgendwie. Und wenn man mal so auf die Statistik schaut, dann gibt es ungefähr 250 bis 300 Champagnerhäuser mit einem NM-Status heute. Jetzt würdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was ist der NM-Status? Bedeutet französisch Négociant Manipulant, das heißt Unternehmen, die den Champagner selbst ausbauen und vermarkten. Ja, also diesen Status bekommt auch nicht jeder. Und in der Regel besitzen diese Handelshäuser eigene Weinberge, kaufen jedoch in erheblichem Umfang Traubenmaterial hinzu und bewirtschaften im Schnitt ca. 4000 Hektar Weinberge, also eine riesen Fläche. Das sind so ca. 15.000 Winzer, also ihr merkt schon viele Zahlen auf jeden Fall. Eine große Menge an Menschen, die dahinter stehen. Darüber hinaus gibt es sehr viele Genossenschaften, doch nur ca. 40 erzeugen und verkaufen Champagner eben unter ihrem eigenen Etikett. Also etwas, was nicht total inflationär geworden ist, sondern eher wirklich an bestimmte Champagnerhäuser geknüpft. Das hört ihr auch im Laufe unseres heutigen Podcasts. Und genau, das älteste Champagnerhaus, das noch heute produziert, wurde 1729, also ist echt schon eine Zeit her, von Nicolas Ruinart gegründet. Und in den folgenden Jahrzehnten entstanden eben zahlreiche weitere Häuser, die bis heute weltweit bekannt sind. Und die bekannten Marken, die kennt ihr sicherlich auch. Zu einigen kommen wir auch heute. Bollinger oder Moët Chandon, Heidsieck, ich meine, da gibt's einige, ne? Also von den Marken, die man heute auch kennt. Und noch eine ganz witzige Geschichte, das kennt sicherlich auch der ein oder andere von euch, nämlich Kaiser Napoleon, der taucht nachher auch nochmal in einer Geschichte auf, beflügelte die Champagnerindustrie und zwar durch seinen Säbelschlag, das sogenannte Sabrieren, also wenn sozusagen der Kopf der Flasche mit einem Säbel abgeschlagen wird, was ja heute noch weniger mit Säbel, aber manchmal, das kommt noch ab und zu mal vor. Das hat der gute Napoleon sozusagen eingeführt. Und welche Geschichte dahinter steht, das erzählen wir euch gleich später noch. Aber der Champagner, den Napoleon kannte und liebte, könnt ihr euch vorstellen, unterschied sich allerdings natürlich von dem sehr klaren Champagner, den wir heute genießen. Denn aufgrund der Hefezellen war das Getränk damals äußerst trüb. Und diese Eigenschaft änderte sich erst mit der Witwe Cliquot, auf die die heutige Marke Veuve Cliquot zurückgeht. Und dazu wird euch Philipp nachher auch noch mehr erzählen. Wir haben also heute wirklich sehr, sehr spannende Themen dabei. Und auch wenn der Schaumwein so manches Übel, darunter Schädlingsaufkommen und Kriege in die Quere kam und er nicht nur gute Zeiten durchlebte, ja, wie so vieles auch während der Kriege, hielten sich eben viele der renommierten Häuser über Wasser, sodass wir heute noch uns an ihren Produkten erfreuen können. Also, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gut, verstanden, alles klar. Da kommt das also her. Aber warum ist denn Champagner überhaupt so teuer? Ich meine, und wir sprechen ja wirklich davon, dass einige Flaschen im Tausenderbereich oder so liegen, ne? Also absurd eigentlich von den Summen. Und es gibt hinter der Art und Weise, wie Champagner sozusagen produziert wird, gibt es einen, ich bin kein Franzose, deswegen die Aussprachen heute müsst ihr mir im Vorfeld verzeihen. Also es heißt, in der sogenannten Appellation d'origine protégée ist genau festgelegt, auf was es bei der Herstellung des Schaumweins zu achten ist. Also nur Perlweine, die aus dem französischen Weinanbaugebiet Champagne stammen und bei denen die Produktion all diese Regeln berücksichtigt sozusagen, dürfen sich Champagner nennen. So. Und in der Praxis bedeutet das, dass die Trauben zum einen von Hand geerntet und die Pflanzen in einer bestimmten Dichte gesetzt werden müssen, wobei ein Maximalertrag pro Hektar nicht überschritten werden darf. Da merkt ihr schon einige Regeln. Was die Reifung betrifft, so ist lediglich die Flaschengärung erlaubt und eine Dauer von mindestens 15 Monaten muss eingehalten werden. Außerdem darf ein echter Shampoos nur mit Naturkorken verschlossen werden. Ne? Könnt ihr auch nochmal drauf achten, wenn ihr euch mal wieder so ein Shampoos zulegt. Und hinzu kommen diverse andere Regelsätze. Damit will ich euch jetzt gar nicht langweilen, aber ihr merkt schon, also das ganze Verfahren sozusagen, da ist ein richtiger Prozess dahinter, der auch in einem Regelwerk sozusagen dahinter liegt und worauf geachtet wird. Und in der Folge ist die Herstellung natürlich zeit- und kostenaufwendig als die oder viel kostenaufwendiger als die eines gewöhnlichen Sektes, wo dann dadurch eben der teure Preis zustande kommt. Bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen. Denn wir wissen auch, das stößt schon manchmal an die Grenzen der Erklärung, wenn es für eine Flasche mehrere tausend bis hunderttausend von Euro geht, ne? Also da kommt dann natürlich die Marke ins Spiel, kennen wir auch hier zu Genüge. Aber das ist so ein bisschen das, warum der Champagner so teuer ist. Und die Champagne, das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gehört, das ist eben der Ort, der sagenumwobene Ort sozusagen. Und vielleicht abschließend dazu noch, das ist ein ganz besonderer Ort, weil das Klima sehr besonders ist, die Hanglage, um eben den Champagner anzubauen. Und die Bodenbeschaffenheit ist eben seit Jahrhunderten in der Champagne der perfekte Ort genau dafür. Und deswegen hat das halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Die Hektar, könnt ihr euch vorstellen, sind sensationell teuer, sind auch alle in festen Händen sozusagen.
Nichts mehr zu haben.
Nichts mehr zu
Schade.
Haben. Und ich bin ganz gespannt, wen du heute dabei hast. Wenn ihr gerade gut aufgepasst habt, dann wisst ihr ja auch schon einen zumindest, Champagner, den du dabei hast. Und ich bringe heute Moët et Chandon mit. Und jetzt würdet ihr wahrscheinlich sagen, Johanna, das spricht man doch gar nicht so aus. Da muss man doch Moët sagen, wie wir doch alle sagen. Und nein, so ist es tatsächlich nicht, denn die Familie Moët stammt ursprünglich aus den Niederlanden und zog dann im 14. Jahrhundert nach Frankreich und hielt die ganze Zeit tapfer an der Aussprache des T ihres Familiennamens fest, ja. Bis nach Frankreich rein, wo die Franzosen doch so berüchtigt dafür sind, ja, Konsonanten fallen zu lassen. Von daher fällt mir auch immer noch schwer, Moët et Chandon zu sagen, weil es einfach überhaupt nicht, ne? Also man denkt, oder? Wusstest du das?
Nein.
Nee, ne?
Allein dafür hat sich die Folge schon gelohnt.
Oder? Total.
Ich werde es auch weiterhin falsch aussprechen, weil sonst alle denken, der Philipp hat sie nicht mehr alle, wenn er sagt, ich hätte gern so ein Glas Moët.
Moët et Chandon.
Moët et Chandon.
Moët et Chandon. Ja. Na, muss man ein bisschen so, genau. Aber das fand ich mega spannend auf jeden Fall. Und wen hast du dabei?
Ich habe Louis Röderer dabei. Alleine deshalb, weil sein Champagner, sein Kristall-Champagner, über den ich gleich sprechen werde, eine riesengroße Rolle im Hip-Hop gespielt hat, muss man sagen. Bis Jay-Z 2006 dem Ganzen den Gar ausgemacht hat. Wir kommen gleich zu der Geschichte, weswegen Kristall da nicht mehr angesagt ist. Und du hast es eben angeteased, ich habe die Witwe Clicquot dabei. Tatsächlich auch eine absolute, ja, wie sagt man, Erleuchtung, als ich festgestellt habe, dass Veuve das französische Wort für Witwe ist. Und dieser Champagner tatsächlich von einer Witwe stammt, nämlich von der Witwe Clicquot, die das Ganze im zarten Alter von 27 Jahren geerbt und zu großem Erfolg geführt hat. Also,
cool. Zwei
spannende Blöcke. Und ich würde, wenn du mich lässt,
yes. Gerne
beginnen.
Absolut.
Zwar mit Louis Röderer. Ich habe es eben angeteased. Der Champagner Kristall oder die Edition Kristall von Louis Röderer ist extrem bekannt im Hip-Hop. Das Champagnerhaus als solches wurde 1776 in Reims durch die Herren Dubois, das war einmal der Vater und einmal der Sohn, gegründet. Und sie verkauften danach das Haus dann wiederum an Nicolas Schreider, dem Onkel von Louis Röderer. Und so finden wir den Weg dann langsam auch zum heutigen Namen. Denn 1827 begann eben jener Nicolas Schreider mit seinem Neffen zusammenzuarbeiten, um es dann 6 Jahre später zu vererben, nämlich an Louis Röderer. Und das familiäre Champagnerhaus des Onkels wurde dann im Prinzip umfirmiert zu Louis Röderer, so wie wir es heute kennen. Also Haken dran, wir wissen, wo der Name herkommt und wie das alles entstanden ist. Der Louis Röderer entwickelte das Champagnerhaus dann weiter und kaufte zusätzliche Weinreben, um unabhängig zu werden. Denn es gibt nie nur einen Champagner von einer Rebsorte, sondern es gibt immer diverse Editionen, die wiederum von den Rebsorten abhängen. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, ein kurzer Exkurs in diese unterschiedlichen Editionen. Denn in der Regel sind es drei Kategorien. Wir haben einmal den Wein ohne Jahrgang. Im Fall von Louis Röderer ist das Brü Premier, wahrscheinlich Brü, ne? Brü Premier. Und der besteht wiederum aus drei von vier erlaubten Rebsorten für Champagner, nämlich 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay und 20% Pinot Meunier. Ja, er vereint die in Eichenfässern gereiften Weine dieser drei Rebsorten der Champagne, die aus mehr als 50 verschiedenen Crus stammen. Habe ich natürlich direkt gegoogelt. Ich so, was genau bedeutet eigentlich Cru? Tatsächlich ist das ein Begriff, den man häufig im Kontext des Weins findet. Ich war froh zu lesen, dass es nicht nur mir so geht, dass viele den Begriff Cru nicht definieren können. Cru stammt aber tatsächlich aus dem Französischen und steht für Gewächs im Sinne einer konkreten Lage, also eines bestimmten Weinbergs oder einer klar definierten Herkunft. Das heißt, um wieder zurückzuspulen, na, diese drei Rebsorten aus der Champagne, die insgesamt aus mehr als 50 verschiedenen Weinlagen im Prinzip zusammen kuratiert wurden. Also eine Menge Aufwand, wenn man so möchte. Und das Ganze reift dann 3 Jahre lang im Keller und nochmal 6 Monate nach dem Dégorgement. Ihr merkt, ich kann ungefähr so gut Französisch wie Joanna. Deswegen auch an der Stelle schon mal ein kleines Sorry von meiner Seite. Auch dieser Begriff war mir vorher nicht bekannt. Deswegen habe ich auch diesen Begriff gegoogelt. Und es ist die französische Bezeichnung für das Entfernen des Hefesatzes, der bei der Produktion von Schaumwein mittels Flaschengärung entsteht. Dazu kommen wir später nochmal. Du hast es eben angeteased. Das ist eine Verarbeitungsform, die damals von der Witwe Clicquot mitentwickelt wurde, wie wir gleich lernen, denn sie hat es nicht selber gemacht, das war der Kellermeister, aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel spoilern. Also, wir haben den Wein ohne Jahrgang, den Brut Premier, dann gibt es noch den Carte Blanche, da möchte ich euch nicht mit Details langweilen. Dann geht's weiter mit den Jahrgangsweinen, einmal den Brut Vintage und den Brut Rosé und den Blanc de Blanc.
Ja,
es wird nicht besser. um vielleicht den letzten auch nochmal kurz aufzuschlüsseln, ein Blanc de Blanc ist ein Champagner, der ausschließlich aus weißen Rebsorten hergestellt wird, deswegen auch Blanc de Blanc. Also das kriegen auch die Nicht-Franzosen gerade noch so hin. Und dieser Blanc de Blanc wird tatsächlich aus 100% Chardonnay-Trauben hergestellt, reift durchschnittlich 5 Jahre im Keller, sowie dann nochmal 6 Monate nach dem eben schon erwähnten Dégorgement. So, und dann kommen wir zur Kategorie, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Also, ich fasse zusammen: Kategorie 1, kein Jahrgang, Kategorie 2, Jahrgang, Kategorie 3, Cuvée de Prestige. So, das sind dann die ganz, ganz, ganz besonderen Tropfen. Und das ist die übliche Bezeichnung für das Spitzenprodukt eines Champagnerhauses. Und der Louis Röderer war tatsächlich der Erste, der mit diesen Cuvées de Prestige um die Ecke gekommen ist und das Ganze etabliert hat. Bedeutet konkret, so ein Champagner, also solch ein Cuvée de Prestige, stammt aus besonders großen Jahrgängen und wurde zumeist viele Jahre lang auf der Hefe gelagert bzw. gereift. Also nur wirklich gute Jahre bekommen ein Cuvée de Prestige. So, diese Marken sind natürlich oft deutlich teurer als die Standardprodukte. Ne? Hier steht jetzt in dem Fall bis zu 5-mal teurer als die Standardprodukte. Und in dem Fall bei Louis Röderer geht es um den Cristal. Der Cristal ist nämlich ein solcher Cuvée de Prestige. Und jetzt verstehen wir auch alle, warum Hip-Hop diesen Cristal gut fand, denn er war ein Cuvée de Prestige und wir Hip-Hopper trinken natürlich immer nur den allerfeinsten Tropfen. Und dieser konkrete Tropfen, nämlich der Cristal, wurde im Jahre 1876 für den Zaren Alexander II. Geschaffen. Lange, lange ist es her. Und der wiederum hatte eine besondere Vorliebe für die Weine von Louis Röderer und gab daraufhin den Auftrag, ihm fortan jedes Jahr nur die beste Cuvée zu reservieren. Also, Cristal gibt es seit 1876.
Wow.
Die Einzigartigkeit an dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich auch die Flasche, denn es war eine Kristallflasche mit flachem Boden. Ja, wusste ich auch nicht. Daher die Bezeichnung Kristall. Und wie eben schon erwähnt, nur in großen Jahren sehr, sehr rar, besteht aus 40% Chardonnay und 60% Pinot Noir und muss immer die perfekte Reife erlangen, dann 6 Jahre im Keller lagern und dann nochmal 8 Monate nach dem Dégorgement entsprechend reifen. So, jetzt fragt ihr euch alle völlig zu Recht, warum erzählt er uns diese Geschichte? Wir wollen noch wissen, warum Jay-Z hier irgendwie Aktien drin hat und damals gegen Louis Röderer und Kristall in den Krieg zog. Und da sind wir im Jahr 2006 angekommen, denn bis zu diesem Jahr war Kristall Champagner in der Hip-Hop-Kultur und auch besonders unter People of Color extrem beliebt in den USA. Jay-Z hat erst kürzlich in einem CNBC-Interview gesagt, dass O-Ton schwarze Jugendliche typischerweise mit Kristall Champagner des französischen Herstellers Louis Röderer gefeiert haben, wenn sie 21 Jahre alt wurden, denn sie hätten begossen, dass sie bis dahin überlebt haben. Also wow. Tragisch, aber ja. Wahr. Und irgendwie, oder nicht nur irgendwie, sondern ganz klar Teil der Kultur. Und im Jahr 2006 wurde dann der damalige Louis Röderer-Chef Frédéric Rouzon, also er wurde befragt vom Economist, gab dort ein Interview. Und in diesem Interview ging es dann auch um den Kultstatus von Kristall. So, und er sagte damals, er beobachte die Beliebtheit seines Champagners in der Rapper-Szene mit Neugier und heiterer Gemütsruhe, was auch immer das bedeuten mag. Daraufhin wurde er gefragt, ob er denn fürchte, dass die Verbindung mit Rappern der Marke schaden könnte. Und er sagte, schicksalsschwer, Klammer auf, Klammer zu, das ist eine sehr gute Frage, aber wir können Leuten nicht verbieten, ihn zu kaufen. Dom Pérignon und Krug würden froh sein, das Geschäft zu machen. So, und dann kam eben jener Jay-Z um die Ecke, hat eine offizielle Stellungnahme herausgegeben und die lautete relativ klar, nämlich, dass er nie wieder Kristall trinken werde. Er werde den Champagner auch nicht mehr in seinen Clubs servieren, denn die Aussage der französischen Champagner-Entscheider waren rassistisch, herablassend und respektlos gegenüber der Hip-Hop-Kultur. So, also er hat diesen Champagner einmal ganz kurz in der gesamten Kultur gecancelt. Und von da an half dann wiederum Jay-Z der bis dahin unbekannten Champagnermarke Armand de Brignac auf die Sprünge, platzierte die goldenen Flaschen nicht nur in seinen Musikvideos, sondern verkaufte sie auch in seinen 40-40-Clubs. Als Barack Obama damals wiedergewählt werden sollte, stiftete er 350 Flaschen von Armand de Brignac in seinen Clubs in New York. Und hat sie dann tatsächlich, also die Champagnermarke, 2014 selbst erworben, damals für kolportierte $200 Millionen, nur um sie dann wiederum Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, an, oder zumindest zum Teil, konkret 50%, an Moët Hennessy zu verkaufen. Also wiederum gutes Geschäft gemacht, der Kollege Sean Carter, und hat es damit geschafft, Kristall zu canceln und einen neuen Champagner ja zu etablieren und zu großem Ruhm zu führen. Alles mit der Hebelkraft dieser Kultur, nämlich konkret Hip-Hop-Kultur. So, was können wir daraus lernen? Ich glaube 3 Dinge, nämlich Learning Nummer 1, respektiere jede bzw. jeden einzelne Kundin, Kunden und halte sie niemals für selbstverständlich, ne, denn das ist tragisch. Egal ob in der Dienstleistung oder wenn es darum geht, Champagner zu verkaufen. Egal, wer Interesse an einem hat oder an dem Produkt hat, das man verkauft, man sollte dem entsprechende Wertschätzung gegenüberbringen, denn es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man diese Kunden hat. Und ehe man sich versieht, verliert man diese Kunden. Und das ist nicht so gut, wie man am Beispiel von Kristall ablesen kann. Dann Learning Nummer 2. Beobachte die Anwendung deines Produktes und lasse dich auf neue Szenarien ein. Also hätte damals der Entscheider von Louis Röderer beobachtet, in welchem Kontext sein Champagner noch getrunken wird. Er hatte zwar die Rapper auf dem Schirm und die Musikvideos auf dem Schirm, aber dass viele junge Menschen in den USA ihren 21. Geburtstag betrinken und im Prinzip auf das Leben anstoßen, hatte er so nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir hatten es hier mit einer Anwendung zu tun, die tief, tief verwurzelt war. Das ist ja jetzt nicht ein Gimmick, oder, ne? Sondern es ist wirklich tief verwurzelt. Und hätte man das verstanden, hätte man sich zu einer solchen Aussage wahrscheinlich nie hinreißen lassen, weil man antizipieren hätte können, dass das Ganze nach hinten losgeht. Mich hat das Ganze tatsächlich an Instagram erinnert. Das ist jetzt ein sehr großer Sprung und sehr großer Bogen, aber ich komme nicht umher, das hier einzuwerfen, denn Instagram war ja ursprünglich mal Bourbon. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran noch erinnern kann. Es war ein Wettbewerber mit Foursquare und es ging darum, in oder an Orten einzuchecken. So, und dann hat man festgestellt, hier ist eigentlich keiner so richtig am Einchecken und keiner hinterher, aber die Leute laden alle wie wild Fotos hoch. Ja, und eigentlich haben wir hier nicht eine Check-in-Plattform entwickelt, sondern eine großartige Fotoplattform. Also die Leute haben einfach mehr Spaß an Fotos als an Check-ins und haben aus Bourbon Instagram gemacht und der Rest ist Geschichte. Also das eine ist, was man selber plant und was man glaubt anzubieten, das andere ist, was Menschen daraus machen und der Kontext, in dem es angewandt wird. Jetzt ist natürlich Kristall und die Anwendung in der Kultur was anderes als Bourbon und Instagram, aber ich glaube, es macht absolut Sinn, da nicht festgefahren zu sein und immer nur seiner Strategie zu folgen, sondern eben auch eine gewisse Variabilität an den Tag zu legen. So, Learning Nummer 3. Wenig ist mächtiger und einflussreicher als eine Kultur und Menschen, die sich mit ihr identifizieren. Das ist das tägliche Brot von uns bei The Ambition. Wir erzählen das immer wieder. Und deswegen hier an der Stelle auch nochmal unterstrichen, Marken und Produkte, die Teil einer Kultur werden, haben eine gewisse Immunität, solange sie diese Stellung in der Kultur auch pflegen und hegen. Ja, und deswegen auch da wiederum ein klares Versagen von Kristall und eine große Chance von Amand de Brignac, die sie wiederum genutzt haben in Form des Endorsement von Jay-Z. So. So viel dazu. Wahnsinn. Konntest du was mitnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal was für eine Macht, ne? Also mal wieder irgendwie da so eine Kultur dann am Ende auch hat. Und so jemand, klar, so ein Testimonial wie so ein Jay-Z oder jemand, müssen wir nicht drüber sprechen, dass wenn der natürlich eine Aussage tätigt, das schon ganz schön abgeht in der ganzen Kultur. Crazy. Ja, Wahnsinn. Also ich hatte das halb im Hinterkopf, dass da damals so ein Skandal auch war. Also es ging ja wirklich durch die Presse. Aber worum es dann ganz genau ging, das wusste ich nicht. Von daher auf jeden Fall danke. Da habe ich jetzt nochmal gelernt, was dahinter steckte. Und ja, auch eigentlich wie schade, dass sie da nicht hingeguckt haben, weil das ja eigentlich eine total tolle Nische auch mit dem 21. Geburtstag ist. Weil ich sag mal, so eine Kristallflasche kostet ja schon eine Menge Kohle. Also da musst du erstmal auch für sparen. Und wenn du natürlich aus, ich sag mal, mit einem anderen Background irgendwie, da kommst du ja auch nicht immer an die große Kohle. Also wenn man da wirklich viel für gespart hat, damit man sich dann mit 21 so einen Kristall-Champagner irgendwie leisten kann. Ja, schade. Hätte man geil viel draus machen können, ne? Also von daher, ja, da merkt man mal wieder, dass es sich lohnt, auch auf jeden Fall seine Zielgruppen genauer anzugucken und nicht nur so ein letztlich ja fast schon so ein flachsiges Kommentar dann in so einem Economist-Interview. Also ich meine, hello, das macht man nicht, ne? Da überlegt man sich schon ein bisschen vorher, was man da sagt. Ja, schade. Was ich auch nochmal spannend fand, dank dir dafür, die Unterschiede der Weine. Das ist auch was man immer wieder auch hört und kennenlernt, wenn man sich mit Champagner beschäftigt, also die, ne, mit Jahrgang, ohne Jahrgang und dann eben die Cuvée de Prestige, also die Prestige-Champagner sozusagen. Das war auf jeden Fall auch nochmal ganz gut so, die Unterschiede zu verstehen und dann eben auch Kristall nochmal einzuordnen, logischerweise. Ja, vielen Dank. Ich habe viel gelernt auf jeden Fall. Louis Röderer, genau. Hat man ja gar nicht so im Kopf, weil man immer nur Kristall sozusagen als Marke oder als Name irgendwie im Kopf hat. Von daher auch nochmal gut, diesen Namen zu kennen. Cool, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter, oder? In unserer Champagner-Dynastie,
unbedingt.
Oder?
Genau. Ab zu Mouette.
Mouette Chandon, genau. Und zwar, dieses Champagnerhaus zählt zweifelsfrei zu den bekanntesten Champagnermarken weltweit. Klar. Kennt ja irgendwie jeder. Weiß nicht, ob jeder auch mal so ein Champagner zu Hause stehen hat. Wird doch oft verschenkt, ne? Oder bekommt man beim Abschied, wenn man irgendwo geht oder wenn man neu anfängt oder sowas, ne? Naja, auf jeden Fall sehr bekannte Marke. Mouette Chandon. Wurde 1743 gegründet. Blickt das Unternehmen Also damit blickt das Unternehmen heute auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Nach eigenen Angaben wird im Hause Moët & Chandon großer Wert auf Umweltfreundlichkeit gelegt. Kommen wir nachher auch nochmal zu. So werden traditionelle Herangehensweisen mit neuen technischen Errungenschaften kombiniert. Muss man erstmal überlegen, okay, wo kann man da jetzt neue technische Errungenschaften beim Champagner anwenden, um bei gleichbleibend hoher Qualität der Schaumweine möglichst nachhaltig eben produzieren zu können. Das Flaggschiff unter den Champagnersorten der Marke ist der Moët Impérial. Auch wahrscheinlich schon oft gehört, daneben freuen sich Kunden über den Eis, also den Eischampagner, sowie den Rosé Impérial. Auch da wieder, ne, Rosé habt ihr gerade schon mal gehört. Wir haben auf jeden Fall einige Begriffe, die sich heute wiederholen. Und zahlreiche Grand Vintage, also die Vintage-Jahrgänge sozusagen, der Champagner-Marke. Und diese edlen Tropfen werden aus allen drei verfügbaren Rebsorten hergestellt. Die habt ihr auch gerade schon gehört. Vielleicht nochmal, ne, wenn man das ab und zu öfter hört, dann könnt ihr das nachher auch auswendig. Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Das sind eben die drei Rebsorten, die ihr immer wieder findet. In unterschiedlicher Prozentzahl sozusagen. Aber Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Daraus wird Champagner hergestellt. Aber mal ganz von vorne angefangen. Denn im Jahr 1445, ich habe es vorhin schon mal im Intro angekündigt, also echt schon eine Weile her, machte König Karl der VII. Von Frankreich die Brüder Jean und Nicolas Moët zu Adligen. Also, diese Marke hat sogar adlige Wurzeln. Huhu, ich glaube, das weiß auch nicht jeder. Die beiden hatten wahrscheinlich was anderes damals zu tun, als irgendwie zum Adel geschlagen zu werden. Aber der Titel wurde dann tatsächlich fortgeführt, viele Jahrhunderte sozusagen. Und als ihr Nachkomme, der Weinhändler Claude Moët, den dürft ihr euch jetzt merken, der Claude nämlich das Maison Moët in Épernay, seinem Weinhandelsgebiet gründete. So, Épernay, heute auch nach wie vor das Gebiet, wo Moët angesiedelt ist. Und eben der Gründer Claude Moët, der das sozusagen aufgebaut hat. Denn er hat angefangen, schon relativ früh, also 1743 zur Gründungszeit, Wein aus der Champagne nach Paris zu exportieren. Er hat gemerkt, oh, ich habe da irgendwie was Nettes, was ich da quasi anpflanze und ernte sozusagen und das nach Paris, ja, weiter verschifft sozusagen. Sein Enkel Jean Remy hat dann einige Zeit später, ist damit eingestiegen in das Geschäft und hat das ehemalige Kloster Hauteville gekauft und in dem der Mönch Dom Pérignon, ja, es gab einen Mönchen, der Dom Pérignon hieß, die Produktionstechniken für Champagner verfeinert hatte. Also da sind wir wieder bei unseren Klosterhäusern und dem guten Mönch, ja, der mit besagtem Name tatsächlich damals einer der ersten war, die diese Produktionstechnik verfeinert hat. Und schon bald begann eben Moët sozusagen in andere europäische Länder geliefert zu werden, in die Vereinigten Staaten natürlich zu exportieren. Und so begann sozusagen die Reise. Einen kleinen Ausschweifer, und den Namen haben wir gerade schon gehört, denn Napoleon Bonaparte, ja, kennt heute jeder, war ein damaliger Schulfreund von Jean-Remy Moët. Die beiden lernten sich kennen, als der Napoleon auf die Militärschule ging in der Champagne, ja, in Brienne-le-Château, da gab es eine Militärschule und dort schloss er Freundschaft mit Jean-Remy. Und damals kannte man diesen unbekannten korsischen Internatszögling noch natürlich nicht in dem Umfeld, was dann aus ihm wurde sozusagen. Und er selbst kommt aus einer Weinbauernfamilie, also Napoleon, ja, aus der Champagne sozusagen. Total interessant. Und die beiden freundeten sich an. Und während er später in seine Feldzüge zog, hatte er immer einen Vorrat von Moët-Champagner dabei. So, auch ganz interessant. Er plante seine Reisen immer so, dass er regelmäßig auf der Durchreise in Épernay vorbeikam, seinen Freund besuchte, natürlich einige Flaschen Champagner abstaubte. Das war aber ganz interessant für die Vermarktung auch von Moët, weil durch die Feldzüge ja schon zu Zeiten 1780 wurde sozusagen die Marke Moët schon durch die Welt getragen von Napoleon, der daraus quasi auch schon ja eine Inszenierung machte, seinen Champagner, seinen Moët-Champagner europaweit sozusagen zu trinken, mit dem Säbel abzuschlagen. Genau, also gab freundschaftliche Werbung, würden Sie es wahrscheinlich heute nennen, schon damals zu der Zeit. Etwas später dann, 1833, erweiterte Moët den Firmennamen um den Namen Chandon, als er nämlich die Hälfte des Unternehmens zum einen seinem Sohn Victor überschrieb und die andere Hälfte seines Unternehmens seinem Schwiegersohn Pierre-Gabriel Chandon. Und so kam das quasi zustande, dass sein Schwiegersohn mit ins Geschäft einstieg und so der Name Moët de Chandon quasi entstand. Die Marke, ja, die hat sich dann weiterentwickelt, wurde zum Teil Hof- und Kammerlieferant und königlicher englischer Hoflieferant. Also auch das hatten wir vorhin schon, gerade so ein Champagner, den hat sich der ein oder andere Adelige und die königlichen Familien auf jeden Fall gut schmecken lassen. Und gerade auch die Vintage-Konzepte, die dann kamen und kamen total gut an und wurden immer mehr verfeinert sozusagen. Und die populärste Marke war dann der Brü Imperial und die wurde im Ende der 1860er eingeführt. Und dann geht die Geschichte so weiter. Ich könnte jetzt noch viel erzählen, was Moët Chandon alles gekauft hat. Ganzes Valley, Champagner Valley, dann wurden Aromen verfeinert. Dann hatte man schon um 1880, müsst ihr euch vorstellen, um die 2000 Angestellten. Also Wahnsinn, oder? 1880? 2000 Angestellte und der Verkaufsbericht aus der damaligen Zeit von 1872 zeigt den Verkauf von 2 Millionen Flaschen. Ja, 1880 wurden es schon 2,5 Millionen Flaschen. Wahnsinnige Zahlen einfach. Also die haben sich schon in kürzester Zeit zu einer absoluten Luxusmarke entwickelt, bekannt geworden. Und im 20. Jahrhundert stand das dann ganz im Zeichen, also stand die ganze Marke im Zeichen von Aufkäufen und Fusionen. Also es wurde dann ein sehr berühmter Weinkritiker als Chef des Hauses eingestellt, auch gar nicht so verkehrt, einen Weinkritiker zu nehmen. Und Moët Chandon übernahm dann zum Beispiel das Haus Rouinart, haben wir vorhin gehört, wo der erste Champagner sozusagen entstanden ist. Also Rouinart wurde aufgekauft, Mercier damals wurde aufgekauft. Es gab eine Fusion mit Hennessy, dadurch ist Moët Hennessy entstanden, ja. Dann gab es eine große Kooperation in 1987, wo sich dann Moët Hennessy mit Louis Vuitton zusammengeschlossen hat. Das kennt ihr heute, ist zum einer der größten Luxusgüterkonzerne. LVMH, LVMH, I don't know. Auf jeden Fall großer Konzern. Und der Partner brachte dann das Haus Veuve Clicquot mit. Kommen wir auch nachher noch zu. Also Moët hat irgendwie alles aufgekauft und hat in den 90ern sogar noch das Haus Krug, Champagner Krug, ne, kennt man auch. Also seit vielen Jahren einfach Marktführer im Champagnerverkauf. Der Gesamtumsatz der gesamten LVMH-Gruppe lag irgendwie bei 62,2 Millionen Flaschen zuletzt. Das ist auch schon wieder einige Jahre her. Also Wahnsinn, kann man gar nicht mehr messen, diese ganzen Zahlen, wie viel Hektar Land die besitzen, wie viel Weinbaugemeinden sozusagen da dranhängen. Und was vielleicht noch ganz spannend an der Stelle ist, ist, dass das Gebiet oder das, wo quasi Moët Chandon entsteht, also diese Kreidekeller, so nennt man das in Epernay, dass die sich in Gängen erstrecken. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wie diese Weinberge sind unterkellert sozusagen, ja. Und die sind über 28 Kilometer lang zum Teil. Also die haben eigene Straßennamen in diesen Kellern sozusagen. Und also klar, dass die jetzt die größten Flächen sozusagen, die größten Lagerflächen besitzen. Und einige von den Flächen gehen wirklich bis auf 1743, also auf das Gründungsjahr oder auf die Jahre zurück. Und denen, die dort in der Verantwortung waren, jetzt auch in den Jahren, wo sich dann auch Technologie weiterentwickelt hat, haben halt diese Keller auch mit den jüngsten Automation-Systemen, Technologien ausgestattet. und haben da sehr, sehr, sehr viel Geld investiert, über 10 Millionen Euro, um diese Keller auszubauen und diese Betriebsstätten intelligent zu machen sozusagen. Also da dachte ich mir auch, das würde ich mir gerne mal anschauen. Ich glaube, das ist echt richtig, richtig spannend. Also auch quasi an der Technologie nicht vorbeigekommen, Prozesse optimiert und automatisiert und da natürlich viel Geld reingesteckt, aber ich glaube, wenn man so Flächen hat und so ein Imperium sozusagen, kann man da auch mal ganz gut was rein investieren. Ja, wir haben schon vorhin viel über Hip-Hop gehört, auch der Moët et Chandon wird in allen Songs, die ihr euch vorstellen könnt, von Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot, über Killer Queen von Queen, über New York State of Mind, überall Notorious B.I.G., Craig David, überall wird das verwertet und verwurstet sozusagen. Also selbst Queen Elizabeth II. Liebt ihn und lässt sich regelmäßig Moët et Chandon Flaschen liefern. Und auch die Hochzeit von Charles und Diana damals, wurde ausschließlich dieser Champagner getrunken. Und auch noch ein Fun Fact, ihr könnt euch natürlich alle, oder ihr kennt die Situation heute, Formel 1 Rennen, Fußball-WM, egal wo, es wird am Ende Champagner verspritzt. Und der erste Champagner, der mal verspritzt wurde sozusagen, war ein Moët et Chandon Champagner, der nämlich 1967 an Dan Turney gegeben wurde. Der war damals ein sehr unterschätzter Rennfahrer, der aber dann das Rennen Le Mans 24 gewonnen hat in seinem Ford GT40. Und er automatisch diese Flasche genommen hat und sie einfach geöffnet hat und verspritzt hat. Und damit war dann quasi das, was wir heute kennen, diese zeitlose Tradition geboren. Und das mit einem Moët Champagner. Und seit diesen Tagen hat dieser Champagner im Laufe des letzten Jahrhunderts immer weiter skaliert, ne, während er Innovation begrüßt und effiziente Präzision verwendet, um seinen Stil zu verfeinern. Und dieser Weinherstellungsprozess ist, das habe ich gerade schon gesagt, hochgradig automatisiert. Und diese Anlage in der Champagne hat eine der fortschrittlichsten Technologien in dem ganzen Bereich tatsächlich eingebaut. Und das ist quasi sozusagen die Luxusgeschichte von Moët et Chandon. Und was können wir davon lernen? Also ich glaube, das eine, damit haben wir jetzt auch gerade abgeschlossen, ist, wenn du Marktführer sein willst, was de facto so ist, musst du immer, egal wie viel Geld du besitzt, am Zahn der Zeit sein mit Automatisierung, Innovation und effizienter Präzision. Und auch wenn man das gar nicht mit Champagner am Anfang in Verbindung bringt, auch in dem Bereich, ne, Dinge, die nicht offensichtlich da sind, bedarfen immer einer Entwicklung sozusagen. Und ich glaube, man hätte auch sagen können, wir lassen das alles, wir machen das so wie immer. Wir haben ja hier das Imperium, aber darauf wurde sich eben nicht verlassen. Und wer schnell skalieren will, sollte mutig sein und in Zukäufe investieren. Ich glaube, das hat diese Marke auch gezeigt. Haben wir gerade in der Geschichte vorher schon gehört, dass jetzt Moët Hennessy auch Louis Röderer sozusagen übernommen hat. Also auch einfach nochmal ein spannendes Learning, wenn man das nötige Kleingeld hat, ne, am Ende. Von daher, ja, das ist die Geschichte von Moët et Chandon.
Vielen Dank. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass die erfolgreichsten am Markt sind. Ja,
tatsächlich. Ja.
Spannende Geschichte. Das mit den Aufkäufen habe ich mir direkt notiert. Ja, ab sofort werden hier sämtliche Culture Consulting Companies aufgekauft von Tobias und mir. Ich glaube tatsächlich, dass die damalige Zeit, und wir reden hier ja von vor Hunderten von Jahren, und du hast es eben gesagt, ich glaube sogar Ende des 19. Jahrhunderts haben die schon 2,5 Millionen Flaschen verkauft. Mhm. Völliger Wahnsinn.
Ja.
Ich glaube, dass die damalige Zeit ganz andere Herausforderungen an Unternehmen gestellt hat, als es heute der Fall ist. Ich habe vor kurzem noch dazu gesprochen, wie The Ambition entstanden ist und mit LinkedIn und wie viele Möglichkeiten wir hatten, das Ding schnell bekannt und groß zu machen. Das gab es ja damals alles nicht. Und trotzdem haben die es geschafft, durch kluge Schachzüge das Ding groß zu machen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Und dann hat man halt Glück gehabt, dass man Napoleon noch als Freund hat, ne?
Gehört dazu. Muss man aber auch entsprechend für sich nutzen. Auch heute könnte man Beziehungen und Influencer für sich nutzen.
Ist so.
Damals war das dann halt Napoleon.
Ja. total.
Sie brachten uns den Säbel, sie brachten uns die Champagnerdusche bei Le Mans. Habe ich so auch nicht gewusst. Ist ja, ja auch gar nicht so lange her tatsächlich, ne? Wann war das?
Vor 67, ja,
ja. Knapp 50 Jahren.
Ja.
Nee, gute 50 Jahre, ja. 55 Jahre bald. Aber auch noch nicht so alt. Ich dachte auch, Champagnerspritzen und Rennsport, das wäre eins. Dem ist offensichtlich nicht so.
Kam dann irgendwann, muss ich meinem Neffen unbedingt erzählen, der spielt das nämlich immer zu Hause.
Spielt er nach?
Ja, der spielt
und spritzt
immer
mit Champagner um sich?
Ja, und irgendwann hat jetzt auch wer aus dem Schuh getrunken. Das hat er mir
echt?
Auch schon, ja, irgendwer hat den Schuh ausgezogen und dann aus dem Schuh getrunken, ganz
oh,
süß.
Mann.
Aber ja, das findet er großartig, das Champagnerspritzen. Das ist,
ja. Warum
very
nicht?
Sweet.
Fum
ja.
Übt sich,
auf
sagt man
Fall.
Ja auch so schön. Direkt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans anmelden.
Genau.
Ja, ja. Schon mal einen Startplatz buchen.
Ja.
Wie alt ist
Voll.
Er jetzt?
Vier.
Vier.
Mhm.
Wann kann man da mitfahren? Mit 18? Wahrscheinlich sogar schon früher.
Ja.
So Ausnahmelizenz.
Er kann
mit
dir aber
17.
auch alles erzählen. Also er kennt
also in 13
auch alle,
Jahren.
Alle Rennställe und alles,
ja.
Ne? Wenn er nicht ganz groß wird. Also mein Vater wollte da ja auch Rennfahrer werden und
ja.
Leider zu groß. Zum
Echt?
Glück. Meine Mutter sagte bis heute, zum Glück war er immer zu groß. Ja.
Sehr schön.
Genau, schön. Ja.
Bevor ich daran anknüpfe und über die Witwe spreche, schalten wir wie immer
zu Zipgate.
Zu Zipgate und dem Gespräch zwischen Pia und Tobias, denn auch da geht es heute wieder um ein ganz spannendes Learning für uns alle.
Da ihr bei Zipgate kein mittleres Management habt, bekommen Mitarbeiter ihr Feedback von ihren Kollegen. Dabei kann sich jeder Mitarbeiter von Zipgate 5 andere aussuchen, die ihm dann Feedback auf seine Arbeit geben. Worauf kommt es bei guten Feedbackgesprächen an? Du wirst ja auch eine Menge miterlebt haben. Und wieso können Kollegen besser solche Gespräche führen und besser Feedback geben, als das vielleicht Vorgesetzte können?
Feedback ist eine ganz schön komplexe Angelegenheit. Und so ultra wichtig, das kann man eigentlich gar nicht genug betonen. Denn so zusammenfassend gibt es ja eigentlich folgende Szenarien. So, erstens, eine Kollegin denkt, alles läuft tutti. Team denkt, läuft überhaupt nicht tutti. So, an diese Art von Feedback denken wir ja meistens direkt, wenn wir uns über Feedback und Kritik und sowas Gedanken machen. Es gibt aber auch noch andere Szenarien. Zum Beispiel, diese Kollegin denkt, alles läuft tutti und Team sagt, alles tutti. So, das nächste Szenario ist, die Kollegin denkt, läuft überhaupt nicht tutti mit mir, meine Leistung reicht dem Team wahrscheinlich gar nicht. Und das Team sagt im Feedback, stimmt, irgendwas läuft hier nicht ganz rund, lass mal reden. So, dann gibt's auch noch die Möglichkeit, besagte Kollegin denkt wieder, das läuft alles überhaupt nicht rund hier, ich bin eigentlich nicht gut genug für dieses Team. Und das Team sagt, Mensch, läuft alles total tutti, wir schätzen dich für XYZ total und du bist ein mega Asset im Team. Was würden wir ohne dich machen? So, in allen 4 Szenarien ist dieses Feedback mega wichtig, damit alle Teammitglieder wissen, woran sie sind und sich kalibrieren können. Und natürlich auch da, wo alles tutti ist. Denn oft wissen Menschen gar nicht, dass alles tutti ist und machen sich zu viele Gedanken. Diese Gespräche schaffen dann total Vertrauen, weil alle Karten offen auf dem Tisch liegen. Und wirklich beurteilen, ob jetzt jemand im Team ja sowohl, ich sag mal, performt als auch klickt, das kann eben auch nur das Team, das jeden Tag performen und klicken muss. Im Scrum beziehungsweise in der Agilität eigentlich geht es generell um Outcome, also das, was das Team am Ende auf die Straße bringt. Nicht wie super ein Einzelner jetzt gearbeitet hat oder wie sehr ein Einzelner sich dabei angestrengt hat. Und deshalb weiß auch das Team am allerbesten und am allerschnellsten, wo es im Teamgefüge auch hakt. Und dafür sind diese Gespräche da. So, worauf es dabei jetzt ankommt in erster Linie, ist, dass sich ja erstmal alle Beteiligten sicher fühlen. Hört sich irgendwie an wie ein No-Brainer, ist aber gar nicht so einfach und ultra wichtig. Bei uns führt deshalb auch keiner Buch über diese Gespräche. Da landet jetzt nichts irgendwie, irgendein Protokoll in irgendeiner Personalakte oder so. Das sind Hilfsmittel für Teams während der normalen Arbeit, genauso wie für Newbies während der Probezeit, um herauszufinden, wie es denn so läuft und um das eigene Gefühl zu kalibrieren. Läuft es eigentlich so, wie ich das wahrnehme? Oder eher nicht? Oder sieht das Team das vielleicht irgendwie anders? Habe ich vielleicht irgendwelche blinden Flecken, die ich nicht sehen kann? Wenn sowohl Feedbackgeber als auch Feedbacknehmer sich sicher miteinander fühlen, dann fällt es allen Beteiligten viel leichter zuzuhören und nicht in so eine Abwehr- oder Rechtfertigungshaltung zu verfallen. Falls es dann doch zwischendurch mal irgendwie kritischer werden kann, was ja auch mal passieren kann. Deswegen machen wir eigentlich auch immer wieder klar, dass Feedback immer, Achtung, Achtung, mindestens zu 50% eine Aussage über den Feedbackgeber ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem Feedback gebe, heißt das, ich empfinde und nehme dich so wahr. Das heißt noch lange nicht, dass du auch so bist. Ich möchte dir nur zur Verfügung stellen, wie ich unsere Zusammenarbeit so wahrnehme. Andere Leute könnten das theoretisch auch total anders sehen. So, und oft fragen Leute, die ein Feedbackgespräch vor sich haben, von dem sie ausgehen, dass das jetzt nicht ganz easy wird, ob irgendjemand nicht involviert ist, das Ganze moderieren könnte. Das sind dann auch oft wir Scrum Master. Das gibt dann schon mal so einen recht sicheren Grundrahmen, würde ich sagen, weil klar ist, dass keiner jemand anderem irgendwas Böses will und irgendwer nicht involviert ist, darauf aufpasst, dass das nicht irgendwie schief läuft. Normalerweise sind ja auch alle daran interessiert, dass sich die Zusammenarbeit durch diese Gespräche verbessert und nicht verschlechtert. Und daran müssen meistens auch alle Beteiligten arbeiten, gemeinsam. Das hört sich jetzt alles so kritisch und gruselig an, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, 85% der regulären Feedbackgespräche, in denen ich so gesessen habe, und das war eine ganze Menge, die waren einfach schön, weil Menschen sich gegenseitig ihre Wertschätzung ausgedrückt haben. Und am Ende geht's uns allen doch darum, oder? Also für das, was wir sind und tun, gewertschätzt werden. Und das ist mir auch echt noch wichtig zu sagen, auch kritisches Feedback und vor allem kritisches Feedback ist eine ultra wichtige Form der gegenseitigen Wertschätzung. Da braucht man nämlich meistens echt eine ganze Portion Mut für.
Vielen Dank euch beiden. Wieder viel mitgenommen. Und auch an der Stelle nochmal die Empfehlung an alle, die es noch nicht getan haben. 24 Work Hacks von Zipgate auf www.zipgate.de/learnings-podcast kann man sich dieses Buch kostenfrei nach Hause bestellen. Ja. Unbedingt tun.
Ist auch immer ein schönes Geschenk. Ich glaube, das mache ich auch nochmal übrigens. Mir nochmal einfach ein paar Bücher.
Ein paar am besten.
Ja,
direkt.
Warum nicht? Und dann verschenken. Ja, ich finde, das ist ein schönes Geschenk, ehrlicherweise.
Ja, definitiv. Ja, ja. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Dann ja, bekommst super. Du ein paar.
Ach, das kann ich auch selber.
So, von dir zu Clico ist auch gut. Von dir zu Clico. Zur Witwe Clico. Ich habe ja eben schon aufgelöst, dass Wöf das französische Wort für Witwe ist. Wusste ich vorher nicht. Wahnsinnig viel gelernt. Und ohne die Witwe Clico würde es Champagner, wie wir ihn heute kennen, nicht geben. Auch das haben wir vorhin schon gespoilert. Das, was ich noch nicht gespoilert habe, ist, dass es Wöf Clico in ein Gedicht von Wilhelm Busch geschafft hat. Konkret in Die fromme Helene. Ein Gedicht, das wir sicherlich alle noch aus der Schule kennen. Dort gibt es nämlich die Zeile, wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe Clico in dem Glase.
Wow.
Ja, in Kapitel 9 die Hochzeitsreise. Alle nochmal rausholen aus dem Schrank, durchlesen, steht da tatsächlich wirklich.
Da steht und auch Clico, nicht Klitschko.
Clico, habe ich Klitschko gesagt? Nein.
Nein.
Nein, es war einfach ein alberner Einwurf, ja. Okay, also der Aufstieg von der Witwe begann, wie der Name schon sagt, leider Gottes mit dem Tod ihres Mannes. Und so musste sie dann mit gerade mal 27 Jahren dieses Haus übernehmen. Das war im Jahr 1805 und als sie die Leitung des Unternehmens übernahm, verkauften die Clicquots jährlich etwa 100.000 Flaschen. Als sie starb 1866, hinterließ sie dann ein europaweit operierendes Unternehmen mit einem jährlichen Absatz von immerhin 750.000 Flaschen. Ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung habe ich 750.000 Flaschen für extrem viel befunden. Nach deinem Blog und deinen 2,5 Millionen Flaschen ist das natürlich mickrig. Aber wir lassen das einfach mal als Erfolg durchgehen. So wird es definitiv dargestellt. Und alleine der Wachstum von 100.000 auf 750.000 ist ja auch aller Ehren wert. Heute, wissen wir alle, gehört Wöf Clico zu LVMH und ist eine der Top-Marken im Bereich Champagner. Also ein riesengroßer Erfolg, den sie damals erzielt hat. Und Fun Fact, sie war nicht die einzige Witwe, das vielleicht auch noch kurz am Rande eingestreut, die ein Champagnerhaus leitete. Es gab 1806, 6 Jahre vor Clicquots Tod, die Witwe Louis Pommery, die wiederum das Champagnerhaus übernahm. Dann eine weitere, die insgesamt dritte legendäre Champagner-Witwe, nämlich die Mathilde Emilie Perrier, die wiederum nach dem Tod ihres Mannes 1887 einstieg und eine der ersten Fusionen von Champagnerhäusern überhaupt vornahm, nämlich mit dem Traditionshaus Laurent. Deswegen kennen wir heute alle Laurent Perrier. Ja, also die Champagner-Witwen, die so genannten, haben eine lange Tradition. Total kurios, aber manchmal kommen ja Dinge zusammen. Generell ist die Champagnerbranche eine von Frauen geprägte Branche. Ich glaube, das kann man so sagen. Denn bis heute ist der Einfluss von Frauen auf die Champagnerindustrie und Entwicklung ungebrochen. So werden auch heute noch einige bedeutende Champagnerhäuser wie zum Beispiel Taittinger, Pommery und Duval-le-Roi, da muss ich zu meiner Schande gestehen, die kenne ich nicht, aber alle drei werden von Frauen geleitet. Und auch Bollinger, du hattest sie eben mal kurz reingeschmissen, wurde von einer Frau geführt, denn die Lilly Bollinger übernahm das Ganze, nachdem ihr Mann im Zweiten Weltkrieg verstarb. Also, es gab diverse Witwen, wir haben einen großen Einfluss von Frauen und entsprechend eine Branche, die von Frauen geprägt und dominiert wurde. Finde ich gut, muss man ja auch an der Stelle entsprechend erwähnen. Und das zu einer Zeit, also gerade die drei Witwen, wo Frauen ehrlicherweise im Business ja noch nicht so stattgefunden haben wie heute. Also wir reden von einer Zeit von vor mehr als 100 Jahren, also entsprechend doppelt bemerkenswert. Aber kommen wir zurück zur Witwe Clicquot. Es war damals eine schwierige Zeit, es gab die napoleonischen Kriege, Europa hat sich nur schwer erholt. Und sie hat sich dann mit tatkräftiger Unterstützung, in Klammern zumeist aus Deutschland, entsprechend Mitarbeiter geholt, um den Champagner in die ganze Welt zu exportieren. Das heißt, sie hat auch sehr, sehr früh verstanden, dass Europa nicht der einzige Markt ist und dass man darüber hinaus sich entsprechend aufstellen muss. Außerdem hat sie sich an alle Herrschaftshöfe Europas gewandt, ja, und hat damit dann wiederum auch so ein Stück weit das französische Savoir-Vivre geprägt und verbreitet. Ja, Savoir-Vivre für diejenigen, die ebenfalls eine 5+ in Französisch hatten. Nochmal die Übersetzung, es bedeutet wortwörtlich verstehen zu leben. Ja, also man weiß, wie man lebt, man weiß, wie man das Leben genießt. Also das Ganze hat sie mit verbreitet damals und sie war überhaupt eine sehr, sehr leidenschaftliche Unternehmerin. So pflegte sie regelmäßigen Austausch mit all ihren Handlungsreisenden, also heute würde man sagen Außendienstlern. Sie inspizierte nachts die Weinkeller, also ging Patrouille und guckte oder checkte, dass dort alles entsprechend lief. Und sie erfand das Verfahren, das Champagner zu dem Getränk gemacht hat, das wir heute alle kennen. Wobei man nicht ganz sicher sein kann, ob es wirklich sie war oder nicht vielleicht doch der damalige Kellermeister, der von 1788 bis 1895 lebte, nämlich der Anton von Müller. Der war ein gebürtiger Schwabe und der hat damals gemeinsam mit ihr zusammen wohl dieses Rüttelverfahren erfunden, ja, beziehungsweise eingeführt. Und bei diesem Vorgang werden die kopfüberstehenden Flaschen ungefähr 3 Wochen lang täglich so bewegt, dass die darin enthaltene Hefe sich langsam Richtung Flaschenhals absetzt. Ja, und dann kann man natürlich entsprechend nach einiger Zeit die Hefe entfernen und so wird aus einer trüben Plörre ein klares Getränk, in dem Fall ein klarer Champagner. Macht total Sinn, finde ich, hätte man auch vorher drauf kommen können. Auch heute machen es die großen Champagnerhäuser, genauso wie Clicquot vor über 200 Jahren. Heute natürlich mit Maschinen in entsprechenden Gitterboxen, wo die Champagnerflaschen gedreht und täglich entsprechend bewegt werden, sodass sich auch da wiederum die Hefe absetzt. Aber Neuerung an der Stelle, mittlerweile werden die Flaschenhälse in ein Eisbad gelegt. Dort gefriert die Hefe und man kann sie entsprechend entfernen. Spannend. Habe ich vorher noch nie von gehört. Weder, dass Veuve Clicquot Witwe heißt, noch, dass hier eine entsprechende Rütteltechnik dafür gesorgt hat, dass Champagner klar wurde. So. Sie hatte darüber hinaus auch einen sehr großen Einfluss auf die deutsche Sektindustrie. Auch das möchte ich hier nicht vorenthalten. Der Georg Christian von Kessler arbeitete nämlich 1807 bis 1825 im Hause Veuve Clicquot und gründete dann nach diesem Engagement in Esslingen am Neckar die allererste deutsche Sektkellerei. Also wir hätten heute keine deutsche Sektkellerei ohne die Witwe Clicquot. 1841 zog sie sich dann aus dem Unternehmen zurück. Sie starb dann wiederum 1866 im Alter von immerhin 89 Jahren. Also Champagner scheint ein Jungbrunnen zu sein und einen lange leben zu lassen. Bei ihrem Tod wurde sie bereits die Grande Dame de la Champagne genannt. Also sie hat eine entsprechende Legacy, sie hat entsprechend viel erreicht, nicht nur dank der Rütteltechnik. Sie entwarf auch Flaschenetiketten. Ja, sie erfand den Rosé-Champagner, den es bis zu ihr auch tatsächlich nicht gab. Und sie war die erste, die nach den Napoleonischen Kriegen eine Schiffsladung Champagner an den russischen Zarenhof schickte. Also, bolde Moves, viel erreicht, sensationelle Frau, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Was können wir lernen? Ich glaube, dass man nicht nur verwalten, sondern auch gestalten muss, wenn man etwas erbt und wenn man etwas übertragen bekommt, ne? Sei es ein Familienunternehmen oder in diesem Fall ein entsprechendes Gut. Und dass man den Mut aufbringen sollte, seine eigenen Akzente zu setzen und zu schauen, wie groß kann ich das Ding machen, wie weit kann ich es bringen, ja, und sich einfach nicht nur auf den Gegebenheiten ausruht. Und deswegen möchte ich das Ganze zusammenfassen in einem Zitat, das ich schon mal in einer Learnings-Folge gebracht habe. Das ist allerdings Monate her und es wird sich niemand mehr daran erinnern können. Deswegen erlaube ich mir das an der Stelle. Es ist nämlich ein ganz besonderes Zitat, denn es stammt von Franz Krämer, dem, wie wir alle wissen, ersten Präsidenten des 1. FC Köln. Und der erste Präsident des 1. FC Köln kann gar nicht falsch liegen, wenn er sagt, Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist. Finde ich super. Very und nice. Finde ich, passt auch wahnsinnig gut zu Veuve Clicquot, zur Witwe, die aus dem damals kleinen Champagnerhaus ein großes Champagnerhaus gemacht hat, die aus einer trüben Plürre einen klaren Champagner gemacht hat, die Etiketten erfunden hat und. Sie hat es verstanden, große Taten zu vollbringen. Und ich glaube, das sollte Motivation für uns alle sein, das, was wir übertragen bekommen, das, was wir in die Hände bekommen, es kann auch ein Projekt sein, es kann ein Podcast sein, es kann eine Plattform sein, es kann ein Unternehmen sein, das einfach weiterzuführen, größer zu machen und seine eigenen Akzente zu setzen. So viel zu Veuve Clicquot.
Zur Grande Dame de la Champagne.
Zur Grande Dame de la Champagne.
Auf dem Grabstein steht, ne? Schon?
Ich weiß nicht, ob man da mit einem Grabstein hinkommt. Oder ob das nicht schon ein Mausoleum ist.
Wahrscheinlich.
Oder?
Mit Sicherheit.
So ein richtig großes.
In der Champagne.
Ja.
Irgendwo.
Ich war vor nicht allzu langer Zeit mit meiner Frau spazieren. Kurzer Exkurs.
In der Champagne?
Nein.
Okay.
Aber auf einem Friedhof. Weil wir waren ja gerade bei Mausoleen.
Mausoleen.
Ja. Und zwar waren wir hier, wenn man hinten Richtung Herd fährt, da ist ja auch ein Riesenfriedhof. Was ist das, der Nordfriedhof? Oder kann das sein?
Kann sein.
Und wir laufen und laufen und laufen und schöne Gräber und alles irgendwie, ne? Und plötzlich stehen wir vor einem Gebäude, unfassbar. Es war ungefähr so groß wie unser Haus. Also wir haben eine Wohnung, aber das ganze Haus, es war gigantisch groß. Du hattest das Gefühl, du wirst irgendwie gerade in Athen und stehst vor der Akropolis. Ja. Und das war tatsächlich ein Familiengrab. Und da dachte ich mir, wow. Na, okay. Also wenn man mal nicht weiß, wohin mit der Kohle und alles aufgekauft hat, das war ja dein Tipp eben, aufkaufen als dann Mausoleum. Ja, ist heute gar nicht mehr im Relevant Set.
Gar nicht, ne, mehr.
Der Option. Nee. Also man denkt in anderen Kategorien.
Ja.
Sollte man vielleicht wieder aufnehmen.
Wer weiß.
Man weiß es nicht.
I don't know.
Aber wir kommen komplett vom Thema ab.
Von
Champagner, spannend.
Großartigen Dame. Und wir sind ja überhaupt auch erst drauf gekommen, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast, auf einen total tollen Artikel, der neuen Frauen beschreibt.
Ja.
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 Die ein Think Tank aufgebaut haben in der, da drin stand Männerdomäne, aber ich glaube, das ist immer wieder, wenn es um Management und so geht, dass oft einfach, ne, Männer da auch führend sind, obwohl wir natürlich diese tollen Frauen jetzt gerade gehört haben, die Witwen,
und da war
die
ja alles dabei, was Rang und Namen
geprägt hat, genau. Ja. Und diese Frauen haben sich zusammengeschlossen, das ist jetzt
vor
quasi
nicht allzu langer
nicht
Zeit,
vor,
ne?
Genau, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, und heißen La Transmission sozusagen, also ein Zusammenschluss von Frauen in der Champagner, Weinindustrie, sind alles Familienunternehmen. Und so kamen wir überhaupt darauf, ne? Weil du das gefunden hattest. Von daher finde ich das sehr schön, jetzt auch mit dieser Grande Dame sozusagen abzuschließen. Ist auf jeden Fall ein Bereich, den es sich lohnt, näher anzuschauen. Und warum wir auch heute verstehen, glaube ich, warum man Wein- oder Getränkewirtschaft studieren kann, ne? Also es ist ja wirklich eine Wissenschaft an sich, was wir da einfach
jetzt…
Kann
man wirklich, wirklich studieren?
Das kann man wirklich studieren. Ne? Ich habe sogar eine Freundin, die das studiert hat in Wien.
Wow.
Ja, also Wahnsinn.
Was macht sie heute?
Die ist in der Werbung. Die ist in der Werbung.
Okay.
Genau, liebe Grüße an Sarah an dieser Stelle. Aber genau, und das ist schon sehr spannend, ne? Also, dass wir diese in dieser, was wir allein heute gelernt haben schon, also allein von den verschiedenen Sorten und
die Mönche.
Die Mönche, genau, die Technik.
Wir haben die unterschiedlichen Rebsorten, die
Rebsorten,
Technik.
Der Anbau.
Absolut.
Die unterschiedlichen Häuser, die Imperien letztlich, dass auch nicht irgendwie hunderttausende Imperien dahinter stehen, sondern wirklich sehr vereinzelte, die
dass man seine Kunden und Konsumenten respektieren sollte. Lege dich nie mit einer Kultur an, sonst kommt Jay-Z und cancelt deine Company.
Genau.
Das möchte niemand von uns.
Nein, ja. Genau. Always watch out for the Jay-Zs.
Absolut.
Out there.
Jay-Z-Effekt.
Genau. Und du musst mitwachsen auch, ne? Also so haben wir, glaube ich, gestartet. Also wenn du Marktführer sein willst, und damit kommen wir auch zu den Learnings heute nochmal zusammengefasst, dann solltest du immer, egal wie viel Geld du besitzt, am Zahn der Zeit sein. Das heißt auch mit Automatisierung, mit Innovation, mit Präzision sozusagen deine Werke, deine Kunst sozusagen aufbauen, entwickeln, präzisieren. Und wer schnell skalieren will, sollte mutig sein, auch in Zukäufe zu investieren. Was hast du denn noch dabei gehabt heute?
Ich hatte heute folgende 4 Learnings mit dabei. Learning Nummer 1, respektiere jede einzelne Kundin und halte sie niemals für selbstverständlich. Learning Nummer 2, beobachte die Anwendung deines Produktes und lasse dich auf neue Szenarien ein. Learning Nummer 3, wenig ist mächtiger und einflussreicher als eine Kultur und Menschen, die sich mit ihr identifizieren. Hashtag Hip-Hop. Und Learning Nummer 4, Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, und wir sollten alle ein bisschen mehr Champagner trinken, jetzt wo wir diesen Wert auch nochmal anders schätzen können. Beim nächsten Schluck, denkt an unseren Podcast, lasst euch das auf der Zunge zergehen nochmal, diesen Weg, den ein guter Champagner gegangen ist, und wir verabschieden euch in einen großartigen Mittwoch und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ganz genau, bis nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt euer Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Ja, wir freuen uns. Bis bald.
Bis dann.
Macht's
tschüss.
Gut. Tschüss.